DW Menschen und Märkte.
Teilabkommen im Handelskrieg zwischen den USA und China. Meilenstein oder Mogelpackung? Und was heißt das alles für die Europäer? Außerdem die 5 größten Risiken für die Weltwirtschaft. Das sind unsere Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Andreas Becker. Herzlich willkommen. Heute ist es soweit. Die USA und China, die weltgrößten handelspolitischen Streithähne, unterzeichnen in Washington eine Teileinigung, die wie ein Waffenstillstandsabkommen wirkt. Neue Strafzölle sollen damit erst einmal vom Tisch sein. Die Frage ist, ändert sich dadurch wirklich etwas oder ist es wieder nur ein PR-Coup, mit dem US-Präsident Trump seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen will? Und was hat das alles mit amerikanischen Farmern zu tun? Katrin Brandt berichtet.
Präsident Trump mag seine Bauern, denn die Bauern sind im Handelsstreit mit China stets an seiner Seite geblieben, glaubt er.
Wisst ihr, was die Landwirte sagen? Wir werden eine Weile leiden müssen, weil China und diese anderen Länder uns jahrelang abgezockt haben. Der Präsident hat recht und wir stehen zum Präsidenten. Wie toll von Ihnen.
Sagte Donald Trump vorige Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Seit fast 2 Jahren haben sich die USA und China mit immer neuen Zöllen überzogen. Auf Smartphones und Computer, Bekleidung, Medikamente und Agrarprodukte. Es ging um hunderte Milliarden Dollar. Auf der US-Seite verloren die Fischer in Maine ihre Absatzmärkte für Hummer. Im mittleren Westen stürzte der Preis für Sojabohnen auf ein historisches Tief ab. Ein Drama für die Landwirte, so John Boyd Jr., ein Bauer aus Virginia und Gründer der Vereinigung Schwarzer Farmer im Radiosender NPR.
Die Landwirte stehen einem Hoch von Pleiten gegenüber. Wir haben ein Hoch bei Zwangsvollstreckungen, wir haben ein Hoch bei Selbstmorden. Und das meiste davon rührt von den Zöllen des Präsidenten.
Was sich für die Bauern und alle anderen, die unter dem Handelsstreit leiden, nun ändert, ist schwer abzuschätzen. Experten bezeichnen das Handelsabkommen, das heute unterzeichnet wird, auch eher als Waffenstillstand, denn als großen Fortschritt. Im sogenannten Phase-1-Teil verpflichten sich die USA und China zunächst, keine neuen Zölle zu verhängen. Aber der Großteil der existierenden Zölle bliebe wohl bestehen. Außerdem verspricht China, zusätzliche US-Güter im Wert von etwa 200 Milliarden Dollar zu kaufen und das über die nächsten 2 Jahre. Darunter sollen nach Angaben der US-Regierung auch Agrargüter im Wert von 40 bis 50 Milliarden Dollar sein. Was das konkret heißt, ist aber nicht bekannt. Präsident Trump allerdings behauptete vorige Woche, es sei der größte Vertrag, der je unterzeichnet wurde. Und er fragte sich, ob die Bauern diese Menge überhaupt liefern könnten.
The big question I have is whether or not the farmers will be able to supply that much, because it's much more than it's the biggest contract ever signed.
Ein weiterer Teil des Abkommens beschäftigt sich mit dem Schutz des geistigen Eigentums. Die US-Regierung ist hochzufrieden mit dem Abkommen und vor allem der Wirkung ihrer Strategie der Härte. Chinas Handelsüberschuss gegenüber den USA ist voriges Jahr tatsächlich geschrumpft um 8,5%. Trotzdem blieb der Abstand enorm. Chinas Exporte in die USA überstiegen die Importe um fast 300 Milliarden Dollar. Diese Differenz zu verringern, war erklärtes Ziel von Präsident Trump. Er glaubt, dass die USA unfair behandelt würden. Phase 1 des Handelsabkommens soll um eine Phase 2 ergänzt werden, allerdings erst nach den Präsidentschaftswahlen im November. Und das dürfte der schwierigere Teil sein, denn dann würde es etwa um den erzwungenen Technologietransfer von ausländischen Firmen gehen oder die Subventionierung von chinesischen Unternehmen durch den Staat.
Europäische Firmen, die in China aktiv sind, haben lange gewarnt, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China nur Nachteile mit sich bringt. Deshalb begrüßen sie, wenn sich die USA und China durch das Teilabkommen jetzt wieder etwas annähern. Und doch befürchten die Europäer schon jetzt, dass ihnen das Abkommen schaden wird. Warum, sagt uns Axel Dorloff.
Die gute Nachricht, die Abwärtsspirale der Sonderzölle sei vorerst gestoppt. Die schlechte, nun komme ein Handelsabkommen, das Chinesen in bestimmten Bereichen dazu verpflichte, bei US-Amerikanern zu kaufen. So die Kritik von Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Europäische Unternehmen könnten bei dieser amerikanisch-chinesischen Einkaufsliste das Nachsehen haben, so die Sorge.
Im Grunde genommen ist das US-China-Phase-One-Abkommen ein Handelsabkommen zwischen zwei Partnern. Das heißt also exklusiv. Ich kaufe von dir mehr. Und das heißt natürlich, ich kaufe von anderen weniger. Das heißt, diese Art und Weise, wie zwei Länder sich da geeinigt haben, jetzt eben nicht mehr von Drittmärkten zu kaufen, sollte Europa und Brasilien und andere Länder ziemlich beunruhigen. Denn das behauptet, dass wir von dem amerikanischen Markt in etlichen Bereichen ausgeschlossen sind, weil eben da nur chinesische Produkte rein dürfen und gleichzeitig natürlich auch der chinesische Markt in einigen Bereichen abgeschlossen wird, weil die Chinesen jetzt gezwungen sind, nur noch amerikanische Produkte zu kaufen.
Enttäuscht zeigte sich die EU-Kammer in China darüber, dass der ursprüngliche Ansatz, strukturelle Änderungen in der chinesischen Wirtschaft zu erreichen, gekippt worden sei.
Abseits vom China-Geschäft fragen sich die Europäer natürlich auch, was das Teilabkommen für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA bedeutet. Ist es jetzt weniger wahrscheinlich, dass Trump Strafzölle auf europäische Autos erhebt, etwa weil er eingesehen hat, dass Handelskriege grundsätzlich schädlich sind? Oder ist es vielmehr umgekehrt, dass Trump die tägliche Dosis Drama zur Eigenwerbung braucht und wenn der Streit mit China ausfällt, dann muss halt der Streit mit Europa für Schlagzeilen sorgen? Dorothee Holz.
Seit Donald Trump US-Präsident ist, mussten die Europäer schon einiges einstecken. Vor einem Jahr setzte Trump dem Ganzen aber die Krone auf. Ich glaube, die Europäische Union ist ein Feind, was sie uns alles beim Handel antun. Die EU aus Sicht von Trump also auf einer Ebene mit anderen Feinden wie Russland und natürlich China. Immerhin gibt es im Handelsstreit mit China endlich Fortschritte. Aber sind die Europäer damit auch aus dem Schneider? Auf keinen Fall, meint Oliver Roth, Chefaktienhändler bei Otto Seidler.
Wir werden eine deutliche Eskalation der wirtschaftlichen Auseinandersetzungen mit Europa und den USA sehen.
Und zwar genau da, wo die Europäer und vor allem Deutschland besonders empfindlich sind. Bei Zöllen auf Autos.
Er wird auf diesen Knopf in jedem Fall drücken, sobald er die Europäer an die Kandare nehmen möchte.
Im Raum stehen Autozölle in Höhe von 25%. Derzeit zahlen europäische Hersteller nur 2,5% Zoll, wenn sie ein Fahrzeug über den großen Teich schicken. Sollte die Trump-Regierung ihre Drohung wahrmachen, würde das VW und Co. sehr hart treffen. Allein VW müsste 2,5 Milliarden Euro im Jahr mehr zahlen. Doch die Meinungen gehen auseinander.
Diese Autozölle sind in den USA unbeliebt. Die europäischen und gerade auch die deutschen Automobilfirmen sind in den USA als gute Arbeitgeber bekannt. Deshalb denke ich, wird dieses Thema letztlich im Sande verlaufen.
Sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Er geht sogar noch einen Schritt weiter.
Die politische Unterstützung für einen Handelskrieg mit Europa ist in den USA sehr, sehr gering. Während die politische Unterstützung quer durch die Parteien und die Bevölkerung für eine harte Haltung gegenüber China relativ groß ist.
Also Europa doch nicht der große Feind. Fakt ist, dass die Amerikaner viel mehr Handel mit den Europäern treiben als mit China. US-Unternehmen exportieren Güter im Wert von 575 Milliarden Dollar in die EU. Eine Eskalation würde auch die US-Industrie massiv belasten, denn Europa schaut bestimmt nicht tatenlos zu. Die Europäer hätten außerdem ein starkes Ass im Ärmel, so Stefan Mütze von der Landesbank Hessen-Thüringen.
Zum Beispiel die Digitalsteuer, die wir ja eigentlich nicht unbedingt wollen, aber die man als Druckmittel durchaus einsetzen kann, damit nicht nur Donald Trump ein Druckmittel mit den Autozöllen hat, sondern diese Digitalsteuer würde ja dann die US-Digitalkonzerne treffen. Und das wäre schon ein Verhandlungspoker, mit dem man hier arbeiten kann.
Und Trump sogar bei seiner Ehre als Dealmaker packen kann. Die Mehrheit glaubt also nicht an eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und Europa, aber alle wissen,
Trump ist unberechenbar.
Sollte es also wieder jede wirtschaftliche Vernunft und Logik doch zu Zöllen auf EU-Güter, auf Autos kommen, dann droht Europa auf jeden Fall ein großer wirtschaftlicher Schaden.
Wenn Handelskriege und Protektionismus die Stimmung vergiften, laufen auch die Geschäfte für die exportfixierten Deutschen weniger gut. Und so ist die deutsche Wirtschaft zuletzt viel weniger gewachsen als in den Vorjahren. Die Deutschen haben jetzt die Wahl. Klagen sie über das Ende der guten Jahre oder freuen sie sich über 10 Jahre ununterbrochenes Wachstum? Thorsten Huhn.
Auch im 10. Jahr hintereinander ist die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs geblieben. Die privaten Konsumausgaben und auch der Konsum des Staates trugen zu diesem Wachstum bei. Allerdings, die sehr guten Jahre sind wohl erstmal vorbei. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2019 nur noch wenig, um 0,6%. Das war in den beiden Jahren davor anders. Da gab es noch Wachstumsraten von 1,5 und 2,5%. Albert Brakmann vom Statistischen Bundesamt.
Die deutsche Wirtschaft ist damit das 10. Jahr in Folge gewachsen. Das ist die längste Wachstumsphase im Vereinten Deutschland. Die Wachstumsdynamik hat im Jahr 2019 aber deutlich nachgelassen.
Kräftige Zuwächse verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und die Bauwirtschaft, die mit 4% so stark zulegte wie seit Jahren nicht mehr. In weiten Teilen der Industrie hingegen gab es starke Rückgänge, vor allem in der Automobilbranche. Zahlreiche Handelskonflikte, weltweit weniger Investitionen und eine gedrosselte Weltkonjunktur machten den Unternehmen zu schaffen, erklärte dazu der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Chefstatistiker Brakmann sagt dazu:
Im Lauf des Jahres 2019 gab es wechselhafte Entwicklungen. Nach einem schwungvollen Jahresbeginn und einem Rückgang im zweiten Quartal gab es in der zweiten Jahreshälfte Anzeichen einer leichten Erholung, das heißt einer positiven Entwicklung des preisbereinigten BIP.
Einen neuen Höchststand gab es bei der Zahl der Erwerbstätigen, die stieg auf mehr als 45 Millionen. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Nach vorläufigen Schätzungen waren 1,4 Millionen Menschen ohne Arbeit. Albert Brakmann vom Statistischen Bundesamt.
Die Erwerbslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2019 bei 3,0%. Sie hat sich damit seit ihrem Höchststand von 10,3% im Jahr 2005 um mehr als zwei Drittel reduziert und war 2019 so niedrig wie noch nie im vereinten Deutschland.
Gleichzeitig waren auf dem Arbeitsmarkt viele Stellen unbesetzt. Fachkräftemangel gibt es vor allem in einigen technischen Berufsfeldern, in der Baubranche sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen. Die Brutto- und Nettolöhne und Gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.
Netto waren die Lohnzuwächse mit plus 4,9% insgesamt sowie 3,7% je Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar noch etwas höher. Das lag vor allem an einer geringen Zunahme der Sozialbeiträge.
Und noch eine gute Nachricht. Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr mit 1,4% nur moderat gestiegen.
Kurz vor dem Treffen in Davos in der kommenden Woche hat das Weltwirtschaftsforum heute seinen jährlichen Bericht über die größten Risiken für die Weltwirtschaft veröffentlicht. Wer jetzt an Handelskriege, platzende Immobilienblasen oder abstürzende Aktienkurse denkt, liegt falsch. Die größten Risiken haben alle mit Klimawandel und Umweltschäden zu tun. Imke Köhler aus London, wo der Global Risk Report heute vorgestellt wurde.
Handelskonflikte und die politische Polarisierung, die in vielen Ländern zu beobachten ist, zählen zu den kurzfristigen Risiken. Langfristig aber stellt vor allem der Klimawandel eine Bedrohung dar. Und hier zeigt sich im Report etwas, was es so noch nie gegeben hat. Alle fünf Hauptrisiken, die der Bericht ausweist, fallen in den Bereich Klima, Natur und Umwelt. Ganz vorne rangieren extreme Wetterlagen, gefolgt vom Risiko, dass auf den Klimawandel nicht adäquat reagiert wird. Sprich, dass die Politik zu wenig tut, um ihn zu bremsen, und dass Wirtschaft und Gesellschaft zu wenig tun, um sich der neuen Gefahrenlage anzupassen. Auf Platz 3 bis 5 folgen Naturkatastrophen, der Verlust der Artenvielfalt und vom Menschen verursachte Umweltkatastrophen. Das Zeitfenster, diese Risiken abzuwenden oder ihre Folgen zumindest abzumildern, werde immer kleiner, so der Bericht. Gleichzeitig warnt er davor, dass die Welt die Fähigkeit verlieren könnte, diese Probleme anzugehen, etwa weil Staaten nicht mehr bereit seien, multilateral, also in Abstimmung mit anderen, zu handeln. Der Appell von Börje Brende, dem Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, ist deshalb ein doppelter. Er fordert Politiker und Führungskräfte nicht nur dringend zum Handeln auf, sondern auch dazu, wieder mehr zu kooperieren.
Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Christian Murk, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.